Hallo und willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Heute geht es um Cornelius Fehning und seine, ja, doch sehr eigene Art der Atemarbeit. Du hast uns dazu Material zukommen lassen, Auszüge aus einem Buch über ihn, basierend auf Erinnerungen und Zitaten.
Genau, aus Cornelius Fehnings Atemarbeit, Grundlagen und Wirkung, das sich auf die Sammlung Erinnerung an Cornelius Fehnings stützt.
Das Spannende ist ja, Fehning selbst hat kaum was Schriftliches hinterlassen.
Richtig.
Unsere Aufgabe ist also, so ein bisschen aus diesen Fragmenten ein Bild zusammenzusetzen. Wer war der Mann? Was war das Revolutionäre an seiner Methode? Und warum könnte das heute noch relevant für dich sein? Stell dir das mal vor. Ein Sänger, Holländer, geboren 1895, kriegt Stimmprobleme. Und statt nur an der Technik zu feilen, taucht er tief ein, nicht nur in den Atem selbst, sondern auch in östliche Meditation und die Psychologie seiner Zeit, also C.G. Jung zum Beispiel.
Mhm.
Und daraus schmiedet er einen Ansatz, der damals, naja, komplett gegen den Strich ging. Klingt doch nach einer spannenden Entdeckungsreise, oder? Okay, lass uns da mal eintauchen. Fangen wir mal mit dem Mann selbst an. Cornelis Fehning, 1895 bis 1975. Viel mehr an harten Fakten geben die Quellen ja gar nicht her, oder? Er war wohl Sänger und dann kamen diese Stimmprobleme.
Ja, und das scheint der Auslöser gewesen zu sein. Nicht ganz ungewöhnlich, dass Leute über eigene Krisen zu neuen Wegen finden. Was bei Fehning aber sofort auffällt, ist dieser Mangel an schriftlichem Erbe. Er hat seine Arbeit offenbar wirklich nur direkt weitergegeben.
Im persönlichen Kontakt?
Genau. In Einzelstunden, später dann auch in Gruppen. Er ist dafür wohl auch viel gereist. Das unterstreicht eigentlich von Anfang an, es ging ihm ums Erleben, ums Spüren, nicht um graue Theorie.
Dieses direkte, unmittelbare, das klingt schon anders, als was man vielleicht sonst so unter Atemtechnik lernen versteht. Oft geht es ja um Anleitungen, Übungen.
Absolut. Seine Methode hat sich auch fundamental von dem unterschieden, was damals so gängig war. Denk mal an Atemgymnastik für die Lunge oder auch naturheilkundliche Techniken. Die haben den Atem oft sehr gezielt für bestimmte, ja, physiologische Effekte einsetzen wollen.
Also so nach dem Motto, atme so und so, dann passiert das und das.
Genau. Die haben zwar die Atembewegungen mobilisiert, aber oft mit einem klaren Willensimpuls. Mach das jetzt so, atme tief in den Bauch, um das zu erreichen.
Und Fehning? Der wollte genau das nicht.
Genau das ist der Kern. Er hat eben nicht versucht, den Atem willentlich zu formen, zu steuern, sondern er wollte eine Brücke bauen zum unwillkürlichen Atemfluss, dem Atem, der einfach so passiert, wenn wir ihn lassen.
Ah, okay.
Das Ziel war also nicht, richtig im Sinne einer Norm zu atmen, sondern eine, wie er es nannte, schwingende Atembewegung im Körper zu erfahren.
Eine schwingende Bewegung erfahren. Das klingt eher passiv. Aber es heißt ja Atemarbeit. Wo steckt da die Arbeit drin?
Gute Frage. Die Arbeit liegt hier im bewussten Zulassen, im Schaffen der inneren Bedingungen, damit dieses tiefere Atemgeschehen überhaupt stattfinden und sich entfalten kann. Das ist vielleicht Fehnings radikalste Idee. Veränderung nicht durch mehr Tun, sondern durch ein bewusstes Geschehen lassen.
Geschehen lassen?
Er hat das explizit so genannt. Es ist die Kunst, ja, diese menschliche Kontrollsucht, dieses ständige Machenwollen, loszulassen. Und stattdessen der Weisheit des Körpers, die sich eben auch im Atem ausdrückt, Raum zu geben. Vertrauen zu lernen.
Okay, geschehen lassen. Das ist also der Schlüsselbegriff. Aber was geschieht denn dann? Was ist das Ziel von diesem Zulassen? Was will da passieren?
Dadurch soll sich etwas einstellen, was die Quellen als Leiberleben beschreiben.
Leiberleben? Okay.
Das ist mehr als nur Körperbewusstsein. Stell dir vor, du erlebst deinen Körper nicht mehr als ein Objekt, das du beobachtest oder steuerst, sondern als ein einheitliches, lebendiges, von innen heraus schwingendes Ganzes. Eine gefühlte Realität, nicht nur eine Ansammlung von Teilen, die man irgendwie managt.
Eine tiefere Verbindung.
Ja, genau. Dieses tiefere, kohärente Körpererleben war für Fehning eine eigene Qualität von Erfahrung. Eben nicht nur Psychologie im Kopf oder poetische Umschreibungen. Es ist was Eigenes. Er sprach davon, dass seine Methode in die Ateminnerlichkeit führt.
Ateminnerlichkeit, das klingt fast schon, ja, ein bisschen mystisch. Hat er sich da an spirituellen Traditionen orientiert? Weiß man das?
Er hat sich sicherlich inspirieren lassen. Die Quellen erwähnen ja sein Interesse an östlichen Praktiken, aber er wollte seine Arbeit wohl nicht direkt damit gleichsetzen oder in eine Schublade stecken. Was ihn aber nachweislich stark beeinflusst hat, war die Psychologie seiner Zeit. Insbesondere die Tiefenpsychologie nach C.G. Jung.
Ach ja, das stand auch in den Unterlagen, die Verbindung zu Jung. Wie sah die denn konkret aus?
Also er hat aktiv den Austausch gesucht und wohl über Jahre eng mit G.R. Heyer zusammengearbeitet. Das war ein bekannter Analytiker aus Jungs Schule.
Okay.
Die beiden sahen ihre Ansätze wohl als sich ergänzend. Heyer kam eher psychosomatisch von der Psyche her und Wenig eben tiefenpsychologisch über den Körper, über den Atem, also zwei Seiten einer Medaille, sozusagen.
Interessant.
Wenig ging sogar so weit zu sagen, dass die Entfaltung des Atems in den drei Leibbereichen, die er unterschied, also Kopf, Herz und Bauch, dass das einem Individuationsprozess im jungschen Sinne entspricht.
Also dem Prozess der Selbstwerdung? Wow!
Ja, und ein spannendes Detail ist ja, dass seine eigene Analyse bei einem Jungianer ihn überhaupt erst dazu gebracht haben soll, diesen Weg als Atemlehrer zu gehen.
Also war das für ihn quasi eine körperbasierte Form der jungschen Psychologie, zumindest am Anfang?
Am Anfang vielleicht stärker betont, ja. Später, so deuten es die Quellen an, trat diese explizite Anlehnung an die Psychotherapie aber wohl etwas zurück. Ihm wurde dieses Geschehenlassen immer wichtiger, als Weg, um an tiefere, unbewusste Kräfte im Menschen heranzukommen. Kräfte, die sich eben dem direkten Zugriff des Willens entziehen, die kann man nicht einfach machen.
Okay.
Die Quellen ziehen hier eine Parallele zur Haltung im Taoismus, dieses sich führen lassen von inneren Prozessen. Eine Art seelische Führung. Weniger Analyse, mehr unmittelbare Erfahrung.
Verstehe. Und woher kommt dann der Begriff Atemarbeit? Das klingt ja doch wieder nach Anstrengung, nach Gong wie im Qigong.
Das ist eine faszinierende Parallele, stimmt. Ob das bewusst gewählt war oder nicht, weiß man nicht genau. Aber Atemarbeit ist tatsächlich fast eine direkte Übersetzung von Qigong.
Ach, was?
Ja, Qi als Atem oder Lebensenergie und Gong als Arbeit, Übung, Fähigkeit. Und beide Systeme, Feedings Ansatz und Qigong, teilen ja diese Vorstellung, dass es um eine innere Atembewegung geht, die weit über die Lungen hinausgeht, die den ganzen Organismus durchdringt.
Es geht um mehr als nur Luft holen.
Genau, viel mehr.
Lass uns das noch ein bisschen greifbarer machen. Wenig hat ja eigene Begriffe benutzt. Einer davon war Atemempfindung. Ist das einfach nur das Spüren, wie die Luft rein und raus geht?
Nein, es ist viel mehr und auch etwas anderes. Es geht nicht primär um die Luftbewegung an sich, also wie viel Liter reinpassen, sondern um die Empfindung der Atembewegung im Gewebe, in den Muskeln, im Bauchraum, im Brustkorb, ja im ganzen Körper. Es ist eine sehr spezifische Qualität des Körperempfindens.
Okay.
Die Quelle spricht von einem archetypischen Atembegriff, der eben Körper, Seele und Geist verbindet. Der Atem wird als inspiratorisch wirksames Prinzip gesehen.
Was heißt das, inspiratorisch wirksames Prinzip?
Dass der Atem etwas in uns weckt, eine Lebenskraft anstößt, aber er ist nicht wie eine Substanz, die wir von außen aufnehmen und verbrauchen. Es ist eher ein Anregen von etwas, das schon da ist. Der Clou ist dabei, wie unser Bewusstsein durch dieses achtsame Empfinden auf diese unbewussten, im Körper verborgenen Kräfte wirken kann. Kräfte, die wir eben nicht willentlich steuern können.
Und statt jetzt Energie oder Qi zu sagen, hat er dafür auch einen eigenen Begriff benutzt, oder?
Ja, er sprach von das Bewirkende.
Das Bewirkende,
Das ist ein zentraler, aber auch nicht ganz einfach zu fassender Begriff. Er meinte damit wohl diese subtilen, aber kraftvollen inneren Kräfte, die von selbst wirksam werden, wenn man diesen Zustand des Geschehenlassens erreicht. Es ist kein absichtliches Bewirken durch den Willen, sondern ein Wirksamwerden durch eine sich selbst organisierende innere Ordnung. Man kommt dorthin, so die Quelle, durch die Auseinandersetzung mit diesem schöpferischen Prinzip in uns selbst.
Und seine Schülerin hat das weitergeführt?
Ja, Margrit Schneider, die hat das in ihrer logopsychosomatischen Atemarbeit weitergeführt, diesem bewirkenden Raum geben.
Okay, also geschehen lassen öffnet die Tür für das Bewirkende. Und das Ziel ist dieses tiefere Leiberleben. Das klingt, als ginge es darum, eine Art Kluft zu überbrücken.
Genau, das war ein Kernanliegen. Die Entfremdung zwischen unserem Bewusstsein, unserem Kopf und unserer Körperlichkeit zu überwinden. Viele von uns leben ja doch eher im Kopf, sind vom Körpergefühl abgeschnitten. Wörning sah die Atemarbeit als direkten Weg zurück zur Körper-Seele-Wirklichkeit.
Körper-Seele-Wirklichkeit.
Er nannte es ein in Schwingung bringen des Körpers. Und sogar das ist ziemlich provokant, eine Analyse ohne Worte.
Analyse ohne Worte, das ist stark. Also statt zu reden und zu deuten wie in der klassischen Psychotherapie, passiert die Klärung auf einer anderen, einer körperlichen Ebene.
So hat er es verstanden, ja. Während Psychotherapie eher das denkende Ich, das Kognitive anspricht, wirkt die Atemarbeit nach seiner Auffassung direkt auf die innere Befindlichkeit des Leibes, auf das Gespeicherte. Wobei er beides nicht als Gegensatz sah, wichtig, sondern als sich potenziell wunderbar ergänzend.
Okay.
Der Atem wird dabei zum Vermittler. Ein Vermittler zwischen Polen wie bewusst und unbewusst, Geist und Körper, was uns klar wieder an östliche Konzepte wie Yin und Yang erinnern kann.
Und manchmal fühlt das dann zu einem richtigen Durchbruch. Er sprach ja auch von einem Aha-Erlebnis, das kennen wir ja als Begriff für plötzliche Einsicht.
Ja, und er meinte das wohl ganz wörtlich, aber eben nicht nur als rein mentale Einsicht, nicht nur im Kopf. Es beschreibt eine plötzliche, körperlich spürbare und gleichzeitig seelisch klare Gewissheit. Ein Moment, wo innere Mauern fallen, Blockaden sich lösen, etwas ins Fließen kommt.
Wow.
Das Faszinierende daran ist, bei diesem Erleben können eben auch alte Wunden, verdrängte Gefühle oder sogar traumatische Erinnerungen ins Bewusstsein treten, die im Körper gespeichert waren. Die Quelle formuliert es sehr eindrücklich. Der Körper, die Organe, die Gelenke, sie erinnern sich oft an das, was der Kopf längst vergessen oder verdrängt hat.
Puh.
Die Atemarbeit wird so zu einer Auseinandersetzung mit der eigenen, im Leib verankerten Lebensgeschichte. Man begegnet sich selbst auf einer sehr tiefen Ebene.
Das klingt intensiv. Wie hat er das denn praktisch angeleitet, wenn es so individuell war und er, wie du sagst, keine feste Methode hatte?
Ja, das ist die Frage. Er wird zitiert mit dem Satz: Diese Arbeit enthält eine Fülle von Möglichkeiten, fast so viele, wie es Menschen gibt.
Das sagt eigentlich alles.
Genau. Das war sein Credo. Keine Schablone, kein Schema F. Es ging darum, dich selbst zu erfahren, deine verschiedenen Schichten zu entdecken. Wo bist du dir nahe, wo fremd, wo vielleicht unbewusst gesteuert? Das Ziel war nicht Perfektion oder eine Idealatmung, sondern Freiheit vom Tun müssen, hin zu diesem Geschehen lassen, getragen von den eigenen inneren Kräften.
Und daraus entsteht dann was?
Daraus kann sich das entwickeln, was er ein Ich selbst nannte, ein authentischer Kern. Eine Reifung durch Selbstannahme, nicht durch Selbstoptimierung im heutigen Sinne. Therapie und persönlicher Wachstumspfad verschmelzen da.
Und die Weitergabe lief dann auch ganz persönlich von Lehrer zu Schüler?
Ja, das betont die Quelle immer wieder. Im direkten Lehrverhältnis, geprägt von Spontanität und dem Eingehen auf den jeweiligen Menschen und den Moment. Sehr individuell. Er hat zwar später auch Gruppen eingeführt, aber die waren wohl anders gedacht als vielleicht manche Meditationsrunden heute.
Inwiefern?
Es war keine weltabgewandte Versenkung, sondern Selbsterfahrung für den Alltag, mit sozialen Implikationen. Symbolisch dafür war ihm wichtig, dass man auf Stühlen sitzt, nicht im Lotussitz oder so.
Auf Stühlen? Warum das?
Seine Begründung war, man muss jederzeit bereit sein, aufzustehen und zu handeln, im Leben zu stehen. Er nannte es Arbeit im Gegenwartsbewusstsein. Hier und jetzt präsent sein, mit allem, was ist.
Das ist ein interessantes Bild. Arbeit im Gegenwartsbewusstsein. Ein wichtiger Punkt scheint mir noch zu sein, den sollten wir festhalten. Es ging ihm ja nicht darum, eine bestimmte richtige Atemtechnik zu lehren, oder? Viele denken ja bei Atemarbeit sofort, okay, ich muss jetzt lernen, tief in den Bauch zu atmen.
Absolut entscheidender Punkt. Das ist ein fundamentaler Unterschied zu vielen anderen Schulen. Wening sah die individuellen Atemmuster, die jemand mitbrachte. Und oft war das anfangs, klar, ein kurzer, flacher, vielleicht gehaltener Atem, nicht als Fehler, den man korrigieren muss.
Sondern?
Im Gegenteil. Er sah sie als Ausdruck der Persönlichkeit, der aktuellen Verfassung und als Chance zur Selbsterfahrung. Der allererste Schritt war, den Atem annehmen, so wie er sich zeigt. Ohne Bewertung.
Also nicht irgendeinem Ideal nacheifern, wie reine Bauch- oder Brustatmung.
Genau. Das Ziel war zunächst, einen vitalen Atem zu entwickeln. Einen Atem, der Kraft gibt, Lebendigkeit weckt, die Basis stärkt. Erst wenn diese Basis da ist, wird es überhaupt möglich, sich tieferen seelischen Themen zuzuwenden. Dafür braucht es dann, so Wening, den inneren seelischen Atem und eben auch mehr psychologisches Verständnis zur Orientierung. Das kommt später.
Dieser Respekt vor dem, was ist, das klingt sehr menschlich, sehr annehmend. Aber die Quellen sprechen ja auch von Leid und Hingabe. Das klingt nicht nur sanft und kuschelig.
Nein, das war es sicher nicht immer. Wening sprach davon, dass der tiefere Atem oft erst durch das Tor der Leiddurchdringung kommt.
Leiddurchdringung? Puh.
Ja, es geht darum, das eigene Leiden, sei es körperlich oder seelisch, nicht wegzudrücken, nicht zu bekämpfen, sondern es anzunehmen, den Stachel, wie er es nannte, wirken zu lassen, ihn vielleicht sogar bildlich gesprochen tiefer dringen zu lassen, bis er auf einen weichen, lösenden, tragenden Atem trifft. Das schafft dann erst inneren Lebensraum.
Das erfordert Mut.
Absolut. Und eben Hingabe, wie er sagte. Hingabe an das Atemgeschehen selbst. Hingabe an diese ursprüngliche Bewegung in uns, die wir nicht machen können, sondern nur zulassen. Es braucht Achtsamkeit und auch eine gewisse Ehrfurcht vor diesen Kräften. Kein Festhalten am Bekannten, sondern ein Loslassen in das Geschehen hinein.
Wenn man das jetzt alles mal zusammennimmt, die Atmung, die Bewegung, vielleicht auch die Stimme oder Töne, die psychologische Dimension, dieses zentrale Geschehen lassen, die Arbeit mit dem Leid, wie hat er das selbst auf den Punkt gebracht? Gab es da eine Art Zusammenfassung?
Er fasste die Elemente wohl zusammen als Atmung, Bewegung, Ton und psychologische Orientierung. Das waren so die Werkzeuge, könnte man sagen. Aber das übergeordnete Ziel war immer das sich selbst kennenlernen, die Entfaltung der eigenen Potenziale aus einer inneren Fülle heraus, nicht aus einem Mangel. Das Ich, das sich dadurch entwickeln kann, beschrieb er als wissend, aber affektlos, also nicht von Emotionen hin und her gerissen, verbunden mit der eigenen Tiefe und mit der Welt. Er sprach sogar vom überpersönlichen Herzen. Ein Ich, das also nicht im kleinen, alltäglichen Ego gefangen ist, sondern tiefer verankert, weiträumiger.
Und für ihn persönlich ging das noch weiter bis ins Spirituelle, hast du angedeutet.
Ja, das deuten die Quellen klar an. Für Wening selbst hatte der Atem offenbar eine tiefere, eine spirituelle Dimension. Er verstand ihn wohl als Ausdruck des Göttlichen im Menschen, nannte es sogar Christuskraft, von der er sich persönlich getragen und geführt fühlte. Das war seine persönliche Erfahrung und Überzeugung.
Okay.
Und seine Schülerin, Marguerite Schneider, hat das wohl aufgegriffen. Mit der Idee, dass diese innere Kraft alles Nötige für unser Leben enthält und die Atemarbeit diesen Funken zum Feuer entfachen kann. Das muss man natürlich als Wenings und Schneiders persönliche Sichtweise verstehen, so wie sie eben in den Quellen dargestellt wird. Das ist kein Dogma der Methode an sich.
Oh, okay. Das war jetzt wirklich ein tiefer Einblick in eine ziemlich, ja, einzigartige Welt der Atemarbeit. Was ist also das Wichtigste, das wir über Cornelis Wenings Ansatz mitnehmen sollten? Was bleibt hängen?
Ich denke, das wirklich Revolutionäre war dieser radikale Fokus auf das Geschehenlassen statt auf Technik und Willen. Die Idee, dass der unwillkürliche Atem selbst der Weg ist zur Selbsterfahrung, zur Integration von Körper, Seele und Geist, zum Leiberleben und dass dieses Wissen eben nicht primär aus Büchern kommt, sondern nur aus der direkten persönlichen Erfahrung. Es ist ein Erfahrungsweg.
Und diese Analyse ohne Worte.
Ja, genau. Eine Analyse ohne Worte, die auf der tiefen Intelligenz unseres Körpers aufbaut und darauf vertraut.
Diese Vorstellung, dass unser Körper unsere Geschichte speichelt und der Atem ein Schlüssel dazu sein kann, das finde ich besonders spannend.
Absolut. Und vielleicht ist es eine Frage, die du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, aus dieser heutigen Vertiefung für dich mitnehmen kannst. Wenn du jetzt gleich oder vielleicht später am Tag mal für einen Moment innehältst und einfach nur deinen Atem wahrnimmst, genauso wie er gerade ist, ohne ihn ändern zu wollen, ohne ihn zu bewerten. Welche ganz leisen Geschichten, welche Empfindungen oder vielleicht auch Widerstände zeigen sich da, wenn du nur mal hinhörst, was erzählt dein Atem dir gerade in diesem Moment? Einfach nur wahrnehmen.
Eine Frage, die definitiv zum Nachspüren einlädt. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Vertiefung in die Welt von Cornelis Wening.